Willkommen zum Podcast von, mit und für alle.
Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge mit Alicia und Leonie. Das ist die erste Folge, nee, die zweite Folge mit unserem neuen Profilbild, ne?
Aber die erste, in der wir es erwähnen, beziehungsweise die erste, in der es ist, seit wir es umgestellt haben. In der wir es wissen, dass wir es umgestellt haben. Die erste, in der wir es bewusst umgestellt haben.
Leonie hat das gezeichnet. Ich finde das wunderschön. Ich finde, das passt sehr, sehr gut zu uns, zu dem Podcast. Und falls ihr uns auf Instagram folgt, ihr könnt da gerne auch mal schreiben, wie ihr das Bild findet. Es haben schon einige auch geschrieben, wie schön es ist. Das hat vor allem Leonie, glaube ich, gefreut. Weil Leonie sich selbst immer runtermacht und denkt, sie kann nicht zeichnen. Und da kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Folge. Imposter-Syndrom, / wie wir mit Niederlagen umgehen, wie wir uns selbst fertig machen.
Und dass wir beide ein extrem starkes Problem damit haben, auf uns selbst stolz zu sein. Beziehungsweise es einfach gar nicht können, Punkt, aus, Ende. Also, es ist nicht mal, ich glaube, es ist tatsächlich nicht mal das Problem damit, stolz auf uns selbst zu sein, ist einfach für mich der Fakt, dass wir es einfach gar nicht können.
Ja, ich arbeite ja dran, es wird besser, aber ja.
Ich konnte das Wort Stolz noch nie mit mir in Zusammenhang verwenden. Auch in der Therapie hat mein Therapeut immer versucht, das rauszukitzeln und hat immer gesagt, also könnte man sagen, sie sind stolz auf sich. Ich so, naja, also das wäre jetzt too much. Also, oh,
das wäre zu viel gesagt.
Kommen Sie. Und ich so, nee, also.
Aber hast du da mal hinterfragt in der Therapie, woher das bei dir kommt?
Ja, natürlich, naja, keine Ahnung, also aus halt Insecurities, also Unsicherheiten generell und so, und dass ich einfach in meiner Familie der Fokus auf Selbstbewusstsein aufbauen nicht unbedingt hoch war immer. Also in meiner Familie ist es einfach so, dass tendenziell eher kritisiert wird als gelobt. Und eher gesagt wird, ja, daran kannst du noch arbeiten, das kannst du noch besser machen, das kannst du noch verändern, das kannst du noch so machen, anstatt gesagt wird, ja, das ist gut, ja, das ist gut. Und das heißt auch immer, wenn man irgendwie mit einer Zeichnung kam oder mit einer Sache, die man gemacht hat, wird halt immer erstmal gesagt, okay, ja, aber das finde ich nicht so supi, kannst du so machen, das ist nicht so toll, das ist nicht so gut. Und es ist einfach generell so, also auch meiner Mutter oder so, meine Mutter wurde auch selten wirklich gelobt. Das heißt, ihr fällt es auch nicht so leicht, das zu tun. Und das heißt, es ist generell ein familiäres Ding, dass man selten wirklich einfach mal was ausgesprochen bekommt von wegen, wow, das ist voll schön, wow, das hast du voll gut gemacht, sondern eben häufig eher, ja, da ist ein Problem, das ist doof, das ist scheiße, das kannst du besser machen.
Ja, das erinnert mich so an meine Oma. Ich habe dir als Kind immer Postkarten geschrieben, wenn ich in so einem Ferienlager war, und ich habe die dann zurückbekommen mit korrigierten Rechtschreibfehlern und Kommatafehlern und so weiter. Ja. Also sie hat mir das wirklich rot angestrichen und dann gegeben und ich war jedes Mal so, what the fuck? Ich meine, ich war dann 9 oder so, also in der Grundschule. Und dann habe ich halt natürlich irgendwann aufgehört, ihr Briefe zu schreiben, weil es hat mich einfach genervt. Mir ist gerade aufgefallen, wir sind halt so direkt ins Thema gegangen. Eigentlich fragen wir ja am Anfang immer noch, wie es uns so geht und erzählen so ein bisschen. Ich meine, wir können auch direkt anfangen, aber
du kannst auch gerne erzählen, wie geht's dir?
Ich dachte, du fängst an. ja, nee, also mir geht's heute ganz gut. Ich war vorhin spazieren. Das ist so krass. Ich weiß, dass mir das gut tut und ich weiß, dass ich das öfter machen sollte, aber ich mach's ganz oft nicht. Und wenn ich mich dann dazu überwunden habe, dann bin ich danach total glücklich. Also es ist das Gleiche wie mit Sport oder keine Ahnung was. Am Ende freut man sich immer drüber, aber bis man dann mal rausgegangen ist, das kostet irgendwie immer Überwindung. Vor allem, weil ich halt auch wirklich immer den gleichen Weg laufe. Das ist so traurig, aber es gibt halt nichts anderes. Aber das war schön. Und ich freue mich tatsächlich drauf, nachher hier die Wohnung durchzusaugen. Ich weiß, ich bin komisch, aber das gibt mir quasi so, also ist so, als würde ich meinen Kopf aufräumen. Und wenn ich weiß, es ist wieder soweit, hier liegen wieder überall Katzenhaare rum, dann kann ich Musik anmachen, Kopfhörer auf und saug einmal durch die Wohnung und irgendwie macht mich das glücklich. Außerdem kamen heute die Illustrationskarten an. Ich habe Leonie gerade schon ein Bild geschickt von meinem zweiten Buch. Und bald kommen tatsächlich auch schon die ersten Bücher hier an, die ich dann signieren darf. Also wahrscheinlich innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen. Und das ist so krass, weil das heißt, ich kann die dann in der Hand halten. Sie existieren dann wirklich.
Es ging auch alles so schnell, ne? Das ist so
ja,
krass.
Es geht. Ich komme darauf auch nicht klar. Das ist auch
so. Das kann ich mir vorstellen, weil wenn dann alle Bücher raus sind und alle Bücher, ja. Also die ganze Reihe, dann sitzt du wahrscheinlich da und bist erstmal so, huch, ja. was ist jetzt eigentlich jetzt passiert? Ja, was ist passiert? Weil das ist echt extrem krass. Ich erinnere mich noch, als du damals das überhaupt announced hast und wie schnell das dann doch alles ging und das ist wirklich krass.
Und ja, ich meine, ich freue mich da auch wirklich drauf. Und ich glaube, ich werde es auch realisieren können, wenn ich dann die Bücher in der Hand halte. Ich
denke auch.
Und sonst steht heute sonst nur Arbeit an.
The Grind.
Was heißt The Grind?
Grind, wie soll ich es übersetzen? Wenn man sagt, man grindet, dann ist es so, dass man so, ich kann es nicht übersetzen.
Dass man arbeitet? Hat das was
ja,
mit Arbeit zu
aber
tun?
Richtig so reinhaut. Okay. Grindet.
Nee, das mache ich nicht. Ich gehe es eher langsam an. Glaube ich heute mal. Ich weiß nicht, also seit dieser ganzen Sache bin ich definitiv generell müder als sonst. Mhm. Und es wird auch, ich glaube, jetzt vielleicht im Sommer wieder ein bisschen besser, aber jetzt über den Winter hinweg ist es immer schlimmer geworden. Ich war einfach vom Nichtstun die ganze Zeit müde und konnte halt auch irgendwie nicht so wirklich dagegen machen. Deswegen, ich hoffe, jetzt mit der Sonne und so weiter wird das besser. Und am Donnerstag habe ich ein Telefonat mit unserer Standesbeamtin, also die uns auch trauen wird, weil wir ihr so ein bisschen unsere Geschichte erzählen sollen, weil sie dann irgendwie im Standesamt halt auch ein paar Worte sagen möchte und dann geht sie mal auf die persönliche Geschichte ein. Und wir wissen halt noch gar nicht, wie die Hochzeit da stattfinden kann, weil wir würden die gerne nicht in diesem klassischen Standesamt machen, sondern in einem ausgelagerten, was viel, viel schöner ist, auch in der Natur. Das kostet zwar einen Aufpreis, aber wer wirklich toll, nur ist das aktuell eben nicht möglich wegen Corona, weil dann irgendwie dort die Leute hinfahren müssen und irgendwie sind dann nicht alle Auflagen
so
zu erfüllen.
Tut mir leid, da draußen hupt gerade jemand, falls er, yo, okay, chill mal deine Vibes. Willkommen in Frankfurt, ja, weiter?
Und ja, da wissen wir es halt noch gar nicht, das werde ich sie dann auch mal übermorgen fragen und generell ist ja die ganze Hochzeit so ein Glücksspiel aktuell, also wir werfen die Karten in den Ring und schauen dann mal. Und wir
mein
haben
Beikleid hängt in meinem Zimmer traurig vor sich hin.
Ja, mein Hochzeitskleid hängt auch hier an der Tür, weil ich keinen Schrank habe, wo ich das komplett reinhängen kann.
Ja, genau, bei mir hängt es auch an meiner Garderobe so in meinem Zimmer vor sich hin, weil ich auch keinen Schrank habe, wo es richtig reinpasst, ja.
Aber ich werde das halt auch auf jeden Fall zum Standesamt schon anziehen, damit ich es wenigstens einmal anhatte, falls die freie Trauung nicht stattfinden kann. Und wir haben jetzt aktuell geplant, dass wir danach, wir sind nur 11 Personen, also wirklich nur Luca und ich, unsere Eltern, unsere Brüder und unsere beiden Trauzeuginnen, dass wir dann danach hier im Garten bei unserem Vermieter grillen. Also der hat uns schon angeboten, der hat eine Bierzeltgarnitur und auch so ein Zelt, falls es regnen sollte, dass man das machen kann. Fände ich echt super schön. Ich brauche auch gar nicht mehr. Das wäre so eine super entspannte Grillfeier. Einfach mit den engsten Leuten, wirklich engste Leute. Auch das ist aktuell nicht möglich. Aber ich hoffe, dass es irgendwie leicht erhöht wird, dass es wenigstens heißt, man darf sich mit 12 Menschen irgendwie treffen oder wenn alle vorher einen Test machen. Wenn schon die freie Trauung dann nicht stattfinden kann.
Ja, mein Bruder hat jetzt auch die Feier verschoben.
Ah ja.
Nach August, glaube ich, oder September oder sowas. Und die machen jetzt erstmal die standesamtliche halt. Und die Hochzeitsfeier verschoben. Weil die kann man ja immer noch machen. Das geht ja immer noch. Ja. Kann man ja immer noch nachholen. Das ist ja dann nicht auf ewig gone.
Aber das Datum wäre bei uns so schön und es war alles so gut geplant. Also ich will es noch nicht aufgeben. Ich hoffe noch weiter.
Ja.
Und ja, wir werden es sehen. Ihr werdet es dann auch hier im Podcast erfahren.
Genau.
So, ob es geklappt hat.
Wir werden alle sehen, wie das stattfinden wird, ob und wie, in welcher Form. Also irgendwie werden alle heiraten. Mein Bruder und seine Verlobte und ihr beide. Irgendwie
wird Leonie unsere Traurede halten.
Irgendwie, in irgendeiner Form wird es auf jeden Fall stattfinden, ja. Und ich werde dieses Beikleid zu irgendeiner Feier irgendwie tragen. Das habe ich jetzt gekauft. Das muss jetzt irgendwie auch getragen werden.
Ja, natürlich. Das wird getragen. Vor allem, weil es Taschen hat. Das
vor allem,
weil
es Taschen hat. Genau, also ich will heute ein paar Aufnahmen machen, weil ich hoffe, dass mein Kopf heute mitmacht. Ich wollte die eigentlich am Wochenende machen, aber meine Migräne war so, nein. Sehr intense Aufnahmen. Also ich möchte Sprecheraufnahmen machen, die so ein bisschen zeigen, was für eine Variety an schauspielerischer Qualität ich habe. Da kommt das Imposter-Syndrom wieder rein. Theoretisch weiß ich, dass ich es kann, aber theoretisch auch nicht. Ich werde dann unheimlich nervös vorher. Also ich wollte nämlich am Sonntag schon aufnehmen und ich habe mir einen Text vorgeschrieben und in dem ich dann eben in dem Text ziemlich schnell Emotionen wechsle mit meiner Stimme. Und das habe ich auch schon so angedeutet und da ging es auch schon super schnell und einfach. Also es fällt mir wirklich nicht schwer. Es ist für mich wirklich nicht schwer. Es ist eigentlich eine meiner leichtesten Übungen, so wie man es so nur nett sagt. Aber mein Kopf mag mich trotzdem nicht und mein Kopf sagt mir trotzdem, nein, du bist scheiße. Und das Problem ist aber halt, ich konnte es natürlich wegen meiner Migräne nicht machen, weil gerade wenn du in positive Emotionen gehst und das endet quasi in einer sehr, sehr starken positiven Emotion, in sehr, 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 sehr euphorischer Emotion quasi, entweder ist es so, dass ich nicht 100% geben kann oder dass ich danach vor Kopfschmerz komplett zusammengebrochen wäre, weil ich nicht in diese hohe Emotion komme mit so starken Kopfschmerzen. Das geht einfach nicht. Weil du bewegst dich körperlich so stark, das ist körperlich viel zu anstrengend für die Kopfschmerzen. Deswegen habe ich es verschoben auf heute und hoffe, dass ich es heute schaffe, das hinzukriegen. Und ja, da kommt eben auch, wie gesagt, das Imposter-Syndrom ziemlich stark zu tragen, dass wir jetzt auch gleich mal ein bisschen erklären können, was das überhaupt ist. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen.
Yes, genau, wir sagen das die ganze Zeit und so.
Und ja, das Imposter-Syndrom ist quasi ein, das Wort Imposter kennen vielleicht jetzt so ein paar Leute vom Spiel Among Us. Imposter ist eine Person, die sich quasi ausgibt für jemanden, die jemanden betrügt, die ist unter den Leuten und ist eigentlich fake und es gibt sich für jemand anderen aus und in Wirklichkeit betrügt sie alle nur. Und das Imposter-Syndrom wird so benannt als Syndrom von Menschen, die sich, die das Gefühl haben, sie spielen allen eigentlich nur vor, dass sie Dinge können. Sie lügen Leute eigentlich nur an. Und das ist so ein bisschen das Syndrom, dass zum Beispiel ich gebe euch das jetzt an einem Beispiel, zum Beispiel ich habe das Gefühl, dass alle Leute denken, ich könnte viel mehr, als ich wirklich kann. Alle Leute denken, ich wäre viel talentierter, ich wäre viel intelligenter, ich wäre viel, viel fähiger, als ich wirklich bin. Und das bringt einen dann in ziemlich viele Bredouillen, weil Leute dann von einem Dinge verlangen oder erwarten, bei denen man sich selbst gar nicht in der Lage fühlt, die zu tun. Weil man denkt, ich kann das doch gar nicht, ich bin doch gar nicht so gut, ich bin doch überhaupt gar nicht in der Lage dazu. Ich bin doch eigentlich scheiße.
Du hast Angst, dass irgendwann auffliegt, dass du eigentlich gar nichts kannst.
Dass du eigentlich kacke bist, genau. Ja. Dass du eigentlich überhaupt gar nichts kannst. Dass du eigentlich zu nichts in der Lage bist. Und natürlich ist das nicht so, weil du wärst ja nie an dem Punkt, an dem du jetzt gerade bist. Oder wenn du wirklich gar nichts könntest. Und am Ende zum Beispiel auch, ich denke auch, ich kann überhaupt gar nicht zeichnen. Aber am Ende, die Zeichnungen, die ich mache, kommen ja nicht aus gar nichts.
Sag den Satz nicht nochmal, dass du nicht zeichnen kannst. Das ist jetzt verboten hier.
Die Sachen sind halt, die kommen ja auch nicht aus dem Nichts. Ich habe die ja nicht aus dem Internet geklaut. Ich mach die ja. Ich habe Beweise, dass ich die mache. Aber ich kann es trotzdem nicht. Mein Gehirn schafft es nicht, das zu verstehen, dass es existiert. Und genauso mit Schauspielerei oder mit Sprechersachen oder was weiß ich. Ich glaube, eine der wenigen Sachen, bei denen ich wirklich glaube, dass ich sie kann, aber auch nur während ich sie tue, ist tatsächlich Schauspielerei. Und das nur während ich sie mache, weil ich während ich sie mache, mich so unheimlich wohlfühle dabei. Und
ja, kann ich verstehen.
Während ich sie mache, halt so das gar nicht hinterfrage. Das kommt halt so extrem natürlich. Und ich glaube, das ist auch das Problem am Zeichnen. Während ich es mache, hinterfrage ich es halt auch extrem viel. Und überlege so, oh Mann, und nein, und dann stört mich das, und dann korrigiere ich hier, und dann ist das scheiße, und dann weiß ich nicht, wie ich das mache.
Dann machst du es nicht fertig oder so.
Genau, und dann muss ich irgendwie googeln, wie mache ich das, weil ich nicht weiß, und dann sieht das scheiße aus, und dann weiß ich, okay, dann muss ich irgendwie einen anderen Weg finden, das zu zeichnen, und bla, bla, bla. Ich glaube, dass das tatsächlich mich noch mehr also dieses Imposter-Syndrom noch mehr verstärkt dann. Und bei der Schauspielerei ist zumindest in der Situation, bin ich so stark in der Situation und es kommt dann so natürlich für mich, dass ich zumindest in dem Moment es gar nicht glauben kann, weil ich dann halt da einfach drin bin. Da hinterfrage ich halt dann einfach nichts. Aber
wie gehst
danach
du damit um, wenn andere dir dann eben sagen, dass es gut aussieht und so weiter?
Das glaube ich nicht.
Das glaubst du nicht? Ja,
nee,
okay.
Kann ich nicht glauben.
Ich finde es interessant, weil bei dir hat es mehr mit anderen zu tun. Bei mir ist es hauptsächlich ich selbst. Also während des Schreibens bin ich immer mir selbst, also ich bin generell meine größte Kritikerin bei allem. Ich glaube, weil ich
was... Ich hasse auch mich selbst.
Aber ja, also ich würde nicht sagen, dass ich mich hasse. Nein, so ist es nicht. Aber ich habe so große Ansprüche an mich. Ich glaube, das hatten wir schon mal in der Erfolgsfolge. Ja. Und ich kann halt diese Ansprüche, ich kann diesen Ansprüchen nicht gerecht werden, weil die auch immer weiter wachsen. Also immer so, ich hab den Berg erklommen und dahinter kommt dann aber ein höherer Berg. Dann habe ich den erklommen und dann kommt noch ein höherer. Also es wird nie so sein, dass ich einfach mal eine ebene Straße entlang laufe und denke, ja, alles gut. In gewisser Weise ist es vielleicht auch gut, weil ich so immer mehr challenge, also immer mehr aus mir heraushole und immer das Beste versuche zu geben. Und das merke ich jetzt ja auch gerade bei meinen Büchern. Also ich bin der Meinung, ich habe mich von Band zu Band so stark verbessert und das kriege ich jetzt ja auch gefeedbackt von meiner Lektorin und der Lektorin im Verlag. Also es sind zwei verschiedene Menschen. Die heißen, also sind beide von Beruf Lektorin, aber ja, egal. Die dann auch meinen, ja, man merkt halt wirklich eine Verbesserung. Und das kann ich dann tatsächlich glauben. Ich glaube es so lange, bis dann das Buch draußen ist und dann die erste negative Rezension, dann denke ich wieder, okay, es ist alles scheiße.
Was dann, total dann random ist, weil eigentlich von professionellen Leuten es ja viel mehr Sinn machen würde, das zu akzeptieren, als von Randos, ne? Ja.
Ja, aber so, also, natürlich, aber das Gehirn denkt ja nicht realistisch.
So. Rational, ja.
Ja, genau. Und dann ist, also, wie gesagt, einerseits,
aber stimmt, würde ich sagen, du hast eigentlich recht mit dem, weil, warte, eine Sache finde ich gerade super faszinierend, weil in den sozialen Situationen ist es ja so, dass du viel mehr Probleme mit anderen Leuten hast, mit dem, wie andere Leute dich sehen. Du sagst ja immer in sozialen Situationen, dass du irgendwie Angst hast, was andere Leute von dir denken oder so. Ja. Oder das habe ich ja überhaupt nicht. So, I couldn't care less.
Oh, das hätte ich gerne.
Und das habe ich aber dann eher andersrum. Ich bin dann eher so, ja, okay, habe ich jetzt irgendwie, ich denke eher so, okay, ich bin awkward oder so manchmal. Oder so, boah, du warst jetzt zu laut, halt die Fresse. Also dann habe ich eher ein Problem mit mir selbst. Aber lustigerweise jetzt in der Situation, ich habe kaum Ansprüche an mich selbst. Also schon, ich habe schon Ansprüche an mich selbst, aber ich glaube, ich habe einfach jegliche Hoffnung und jeglichen Respekt vor mir selbst verloren. Hört sich scheiße an, aber es ist einfach so, auch krankheitsbedingt wahrscheinlich, ich will jetzt nicht weinen, aber krankheitsbedingt habe ich jegliches positive Gefühl vor mir selbst verloren, sodass ich gar keine Erwartungen an mich selbst mehr haben kann, weil ich weiß, ich habe die sowieso nie erfüllt, deswegen kann ich gar keine mehr erfüllen. Und ich glaube, deswegen habe ich viel mehr Druck, also Erwartungen von anderen zu erfüllen. Und du sagst ja, du willst jetzt Erwartungen von dir selbst an dich erfüllen. Und das ist so interessant, weil in sozialen Situationen ist es bei uns genau umgekehrt. Und
stimmt.
Wow, faszinierend. Faszinierend. Psychologie.
Also ich meine, es ist schon so, dass ich mir denke, andere haben eine gewisse Erwartung an mich. Das hatten wir auch schon mal bei den Büchern, glaube ich, dass ich sage, ja, jetzt haben die ein Buch gelesen und fanden es gut. Und dann haben die eine gewisse Erwartung, dass das nächste
das ist ja mehr, weil
auch so
kaufen,
sein muss oder
ne?
besser. Ja, genau. Also das habe ich bei den Büchern schon oder bei allem natürlich. Und ich denke jetzt auch beim Schreiben schon viel öfter, was auch blöd ist, ich denke viel öfter darüber nach, wie es bei den Leuten ankommen wird. Und eigentlich hemmt mich das total und das dürfte ich nicht. Und gleichzeitig natürlich, ich will es vor allem auch meiner Lektorin recht machen oder also, dass das Buch beim Verlag gut ankommt, weil ich ja denke, ja, die haben mir einen Vorschuss geliefert. Wenn ihnen jetzt nicht gefällt, was ich mache, also nicht, dass ich Angst hätte, dass ich das Geld zurückzahlen muss, so nicht, aber dass sie halt nie wieder mit mir arbeiten wollen. Oder,
ja, verstehe.
Das habe ich schon. Aber also ich glaube, es ist trotzdem anders als bei dir. Also es ist trotzdem so, dass mein Kopf immer denkt, du musst das so und so hinbekommen. Und wenn ich halt das dann mal nicht hinbekomme und wenn ich mal hier sitze und tagelang kein Wort schreibe und überhaupt nicht weiterkomme, dann mache ich mich selbst halt total fertig. So, ja,
ich glaube, das liegt daran, dass du Erwartungen an dich halt einfach schon häufig erfüllt haben. Also erfüllt hast und erfüllen konntest. Und deswegen wahrscheinlich dann, das ist eben die Sache, ich habe Erwartungen. Also du hast Erwartungen an dich schon erfüllen können und deine Träume auch erfüllen können in vielerlei Hinsicht. Und deswegen ist dein Kopf so, ja, okay, wenn du das geschafft hast, dann musst du das jetzt auch schaffen. Und dann ist dein Kopf enttäuscht, wenn du es nicht schaffst. Und ich glaube, deswegen schraubst du deine Erwartungen viel zu hoch an dich selbst. Und es geht immer weiter und immer höher an dich selbst, weil du denkst, ja, wenn ich das geschafft habe, dann muss ich auch Nobelpreisträger werden. Weil ich habe ja das geschafft. Und das war ja schon so surreal. Also ich meine, weißt du, du hast ja schon so viele Sachen erreicht, die ja schon so fern waren. Also kannst du auch Nobelpreisträger werden.
Meine größte Angst, warum meine Erwartungen eben auch so hoch sind, ist halt wirklich dieses, irgendwann bin ich arbeitslos, ich habe kein Geld und weil ich nichts mehr schreibe und nichts mehr mache, also weil ich es nicht hinbekomme, sitze ich hier und bin so ein Häufchen Elend, was, also da ist halt wieder auch das Geld ein ganz, ganz großes Thema. Und davon werde ich halt nie wegkommen. Es wird wahrscheinlich nie den Moment geben, wo ich sagen kann, außer vielleicht ich gewinne im Lotto und habe dann 2 Millionen auf dem Konto, dann vielleicht. Aber sonst werde ich ja, wahrscheinlich auch dann nicht. Dann denke ich mir, oh ja, mein Konto kann geplündert werden oder keine Ahnung. Also das ist bei mir halt so, die Erwartungen an mich sind so hoch, weil ich weiß, ich bin eben selbstständig und ich liebe das auch, aber ich habe halt nicht diese Sicherheit, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2 Monate lang mit Burnout hier zu Hause wäre, dass ich dann, also gut, 2 Monate kann ich auf jeden Fall überleben. Aber
ja, ich weiß, was du meinst. Du hast einfach nicht diese krasse finanzielle Sicherheit und ich kann finanzielle Angst, wenn jemand finanzielle Angst nachvollziehen kann, dann redest du mit der richtigen Person.
Ich glaube halt, viele können das nicht nachvollziehen und das freut mich auch, weil diese Menschen einfach so aufgewachsen sind, dass es nie finanzielle Probleme gab. Weil ich glaube, das bekommst du halt wirklich im Elternhaus mit. Mhm. Und einerseits führt es dazu, dass du einen guten Umgang mit Geld hast, dass du sparsam bist, dass du nicht verschwenderisch damit umgehst. Andererseits eben, ja, diese ständige Angst, es kann mir genauso gehen, ich kann in ein Loch fallen, ich kann nichts verdienen, ich kann in Armut enden, was total blöd ist, weil ich meine, ich bin dann mit Luca verheiratet und es ist so scheiße, das zu sagen, aber ja,
aber er gibt halt dir gut. Sicherheit, ist einfach so.
Ja, aber eigentlich auch nicht, weil ich glaube, ich könnte es halt auch irgendwie nicht annehmen.
Ja, aber weißt zumindest du, für ein paar Monate oder sowas, du wirst halt nicht verhungern. Also so,
das werde ich nicht, nein. Aber ich will halt von niemandem abhängig sein.
Ja klar, aber wenn du es müsstest, könntest du es, das wäre halt die Sache.
Ja.
So, du würdest nicht gleich auf der Straße landen und du würdest nicht verhungern. Und das wäre halt einfach gut.
Auch so eine Sache vom Imposter-Syndrom, Hilfe von anderen anzunehmen. Weil das dann quasi bedeutet, man gesteht sich selbst ein, ich kann etwas nicht und fragt um Hilfe. Genau, was ist Hilfe?
Meine Freunde, ey, immer wenn ich nach Hilfe frage, wissen die immer so, oh fuck.
Ja.
She really needs help. Also wenn ich nach Hilfe frage, dann wissen die, okay, jetzt ist shit really am Dampfen. Und ich habe die letzten Wochen immer mal mehrfach nach Hilfe gefragt. Und dann halt auch mehr, weil ich halt einfach die letzten Wochen, die schlimmsten Wochen meines Lebens waren. Und da habe ich halt auch nach moralischer Hilfe gefragt. Einfach nur so seid einfach bei mir, während ich Sachen mache, während ich zum Beispiel an Projekten arbeite und so. Und gebt mir einfach Feedback und irgendwie sowas. Und das hat extrem geholfen, weil ich einfach nicht da alleine saß. Und die ganze Zeit, also die waren jetzt nicht physisch unbedingt bei mir, sondern halt auch einfach übers Telefon. Aber ich war einfach nicht die ganze Zeit da so alleine und hab da drüber gegrübelt, sondern jemand hat gesagt, ja, die Schriftart sieht gut aus. Oder ja, die Farbe ist schön. Oder ja, weißt du, sowas. Das sind wirklich die kleinen Dinge. Und ich glaube, je häufiger man nach Hilfe fragt, desto einfacher wird's auch. Und desto mehr realisiert man, dass es echt nicht that big of a deal ist. Und dass es echt nicht bedeutet, dass du scheiße bist und dass du nichts kannst.
Ich habe das ganz stark gelernt auf der Arbeit, gerade in meiner ersten Zeit dort, weil es ist so, wenn du wo neu anfängst, du kannst nicht schön, alles.
Ja.
Gerade diese ganzen Strukturen, also ich bin ja in einem recht großen Unternehmen und da, wie alles abgelegt wird, die Dateistrukturen und so weiter, die zu finden, das ist super kompliziert. Und dann war ich wirklich in meiner ersten Woche halt auf mich allein gestellt, weil der Chef nicht da war und der mich einarbeiten sollte, krank. Und dann saß ich da wirklich kurz vor einem Nervenzusammenbruch und habe die ganze Zeit nur gesagt, heul jetzt nicht an deinem ersten Tag hier so alleine. Innerlich habe ich geheult, aber äußerlich habe ich mich versucht zusammenzureißen. Und dann halt irgendwie rumtelefoniert und ich hasse ja telefonieren, fremde Menschen anrufen, das ist ganz, ganz schlimm. Und dann musste ich das aber. Und es hat funktioniert und ich bin mittlerweile bei einem Punkt, wo ich sage bei der Arbeit, okay, diese Dinge kann ich nicht. Da muss ich sagen, hier, das muss jemand anderes machen. Und ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich es dann doch versuche. Und da war ich letztens auch sehr stolz auf mich, weil ich dann auch gesagt habe, da war es schon 17.30 Uhr und da mache ich eigentlich meistens Feierabend. Da kam dann noch eine Sache rein, die jemand, der sich mit diesem Programm auskennt, wahrscheinlich in zwei Sekunden gelöst hätte. Ja, ja, ja. Und dann habe ich aber gemeint, wenn ich mich da jetzt ansetze, ich brauche da 20, 30 Minuten, vielleicht kriege ich es auch dann nicht hin, könntest du das übernehmen? Habe ich dann den Kollegen gefragt. Und ich bin da sehr stolz drauf, weil vor ein paar Monaten hätte ich das noch selbst versucht und wäre verzweifelt daran, dass ich es nicht hinbekommen habe. Und wäre, also ich bin auch jetzt noch traurig, dass ich das nicht kann, aber ich kann mir nicht alles beibringen. Und das ist in Ordnung.
Man kann auch nicht alles. So. Es ist, ich verstehe das zu 1000%. Und Leute, an alle, die irgendwie einen neuen Job anfangen oder sowas, die ersten paar Wochen in einem Job, in jedem neuen Job, sind furchtbar. Und es ist egal, es ist egal, wie sehr ihr diesen Job gelernt habt, egal wie viel ihr studiert habt, egal wie viel Ausbildung ihr gemacht habt, egal wie was auch immer. Ihr seid in einem neuen Environment, außer ihr habt da eine Ausbildung gemacht und ihr fangt dann den Job da an. Außer ihr werdet übernommen von der Ausbildung, aber dann seid ihr ja da nicht neu. Aber die ersten Wochen, wo ihr irgendwo ganz neu seid, ey, das ist einfach furchtbar. Das ist anfangs einfach furchtbar und das ist voll okay, da dann weinend nach Hause zu gehen und sich zu denken, ich kann nichts und das geht jedem so. Das will ich euch nur wirklich sagen. Es geht jedem so, dass man sich in den ersten Wochen denkt, ich kann gar nichts, ich habe keine Ahnung von nichts, ich weiß nichts. Man kommt wirklich rein. Es ist am Anfang ganz, ganz, ganz grauenvoll. Ich habe auch immer gedacht am Anfang, ich kann gar nichts, ich bin einfach strunzdoof. Nein, es ist einfach, es sind andere Systeme, es sind, wie Alicia gesagt hat, Ordnerstrukturen, die du nicht kennst. Es sind Kollegen, die du nicht kennst. Es sind
Begriffe,
die du nicht kennst. Ja. Umgangsweisen, die du nicht kennst. Du musst dich überhaupt erstmal mit den Menschen vertraut machen, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander reden und wie einfach alles gehandhabt wird. Das ist ganz, ganz neu und deswegen, es ist nicht mal wirklich nur die Aufgaben erledigen, sondern es ist alles drumrum. Es ist ein riesen, riesen Ding. Und deswegen, wenn ihr in den ersten Wochen bei eurem neuen Job vorm Rechner oder was weiß ich oder im Lager steht und euch umguckt und einfach nur schreien wollt und weinen, dann ist das so normal. Und we've all been there. Und,
wir haben es alle irgendwie geschafft. Und fühlt euch auch nicht schlecht, wenn ihr in diesen ersten Wochen wirklich nichts anderes machen könnt. Also ihr kommt nach Hause, ihr esst was und ihr schlaft ein. Ja. Weil ganz ehrlich, diese Gehirnleistung, die man da vollbringt, also gerade für mich als introvertierten Menschen, ich bin sehr, sehr gut im Smalltalk tatsächlich. Und ich kann gut auf Menschen zugehen, tatsächlich, und mit denen sprechen. Ich denke dann immer so, ich spiele jetzt meine Rolle. Ich bin danach halt nur tot. Also ich komme da auch ins Gespräch. Ich habe auch in der Mensa bei uns, als man da eben noch hingehen durfte, sehr, sehr schöne Gespräche mit Leuten geführt und tolle KollegInnen kennengelernt, die ich auch super mag und auch vermisse jetzt aktuell. Und das habe ich alles geschafft. Aber dann war ich zu Hause und ich war komplett fertig. Also ich könnte da nicht 5 Tage die Woche das durchziehen. Deswegen, bei mir ist es halt nicht 5 Tage die Woche, zum Glück. Aber je nachdem, wie es bei euch ist, nehmt euch Pausen. Und sagt vielleicht auch der Person, mit der ihr zusammen seid oder mit der ihr zusammen wohnt, dass es nichts Persönliches ist, wenn ihr einfach komplett fertig seid mit allem, wenn ihr nach Hause kommt. Und ich verstehe das jetzt so gut. Also mein Respekt vor allen Eltern, die dann nach Hause kommen und sich um Kinder kümmern müssen. Weil gerade wenn man einen neuen Job anfängt, alter Schwede, also das ist, ich weiß nicht, wie diese Menschen das hinbekommen. Irgendwie wahrscheinlich kriegt man dickeres Fell.
Ja, man muss
Fell,
es halt hinkriegen. Also das ist halt immer die Sache, wenn Leute so sagen, ich verstehe nicht, wie du es hinkriegst. Ja, du hast halt keine Wahl, ne? Du musst halt irgendwie, Du kannst ja nicht deine Kinder verhungern lassen und du kannst halt nicht einfach im Job nichts tun. Du musst halt irgendwie. Aber kommst da wahrscheinlich nicht ganz undamaged am Ende bei rum. Aber deswegen, denk mir halt auch so, diese dreiwöchigen Schulpraktika, die sind eigentlich voll die Folter, weil man braucht 3 Wochen, um sich eigentlich irgendwo mal einzugewöhnen. Und dann ist man weg in diesen 3 Wochen.
So weil in diesen 3 Wochen Praktika hab ich immer.
Ich habe mich in diesen 3 Wochen richtig eingewöhnt gehabt. Weißt du, so nach diesen. So am Ende dieser 3 Wochen war ich richtig so, ja, jetzt will ich da weiterhin. Jetzt habe ich richtig Bock, jetzt will ich da bleiben.
Und dann war es vorbei.
Und dann muss ich wieder in die scheiß Schule. Und ich so, Mann, ich will aber weiter im Theater bleiben. Aber anfangs war ich da unten im Fundus, in diesem riesigen, dunklen Fundus voller Kakerlaken. Und hab geweint, weil ich da einfach voll überfordert war. In so einem riesigen Theater ganz alleine. Mit, was weiß ich, 15 oder 14. Ich glaube 15, weil ich sitzen geblieben bin. Also 15. Aber das war voll krass. Aber nach den 3 Wochen war ich so, ich will da jeden Tag hinfahren. Ich hab voll Bock, ich will weiter was sehen. Ich will weiter dieses ganze Theater kennenlernen. Super interessant, super cool. Aber
dann war es halt vorbei, man muss wieder zurück zur Schule gehen.
Ja, und da hatte ich richtig Bock drauf, vor Schule.
Bei mir war es so, dass die tatsächlich nicht damit gerechnet hatten, dass, also die hatten das irgendwie anders geplant. Es gab dann eigentlich niemanden, der sich um mich kümmern sollte. Ich war die einzige Praktikantin, also bei der Polizeistation, wo ich war. Mhm. Und dann haben die mich in der ersten Woche zu einer anderen Gruppe immer gefahren, wo halt noch andere PraktikantInnen waren. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, so als würde ich denen so voll auf die Last fallen. Also es war ein super lieber Polizeikommissar. Der war auch schon sehr alt, würde ich sagen, so ein Eingesessener, der einfach mir so alles gezeigt hat dort und dann mich jeden Morgen zu dieser anderen Gruppe gefahren hat. Und das war auch cool. Und nach dieser einen Woche ging es dann, also dann kannte ich auch schon ein paar Leute von dem Präsidium dort. Aber ich habe mich trotzdem die ganze Zeit so gefühlt, was mache ich hier? Das waren so viele neue Menschen und ich hatte auch am Anfang richtig Angst, denen Hallo zu sagen. Und dann, weißt du, ich glaube, oft dachten die, ich wäre unhöflich oder so, aber ich hatte einfach so krasse Angst, in diesen Raum zu gehen. Ne? Ja, so mit 12 erwachsenen Menschen, die auch wirklich, also ich finde auch Polizisten und Polizistinnen in Uniform, die machen einem schon mal, also verschaffen einem Respekt, keine Ahnung. Und ich war damals auch 14, 15 und ja, mit dem Polizeimann, ich weiß halt nicht, ob er Polizeikommissar war oder wie man das bezeichnet ganz, habe ich mich sehr gut verstanden. Das war dann auch der mir am Ende des Praktikums gesagt hat, dass ich doch bitte was Kreatives machen soll, weil ich hier definitiv falsch bin. Also ich liebe ihn wirklich. Ich weiß nicht, ob er noch lebt tatsächlich, weil es ist jetzt auch schon einige Jahre her. Ich hoffe es. Also wahrscheinlich ist er in Rente auf jeden Fall, weil er war kurz vor der Rente. Und der hat mir sehr, sehr viel fürs Leben beigebracht. Er hat mir gezeigt, dass Polizei auf jeden Fall nichts für mich ist. Aber es war trotzdem super spannend und ich habe sehr viel mitgenommen. Und falls ich jemals Krimi schreiben sollte.
Coole Praktika gemacht. Weißt du, andere Leute, Blumenladen, Kindergarten, ey, wir fucking Staatstheater und Polizei, Mann.
Tja, wir sind sehr cool.
Wir sind halt die krassesten, Mann. Ich bin da jeden Morgen nach Wiesbaden gefahren, über 1,5 Stunden.
Nicht dein Ernst? S-Bahn. Ich glaube, ich war auch in. Nee, warte, war ich in Wiesbaden? Nee, ich war in. Oh, wie hieß es denn? Lampertheim.
Lampertheim?
Ja. Ja, ich musste da. Ich habe deswegen. Oh mein Gott, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe 2 Wochen bei meiner Oma gewohnt, weil das mehr in der Nähe davon war. Ja, und habe bei ihr da geschlafen. Ich glaube, das war das Schlimmste an dem Praktikum.
Ich musste meinen Lehrer richtig überzeugen, dass ich dahin darf. Weil er muss ja dann auch einmal dahin fahren irgendwie, um mich zu besuchen.
Oh ja, stimmt. Fürs
Praktikum. Und da musste ich ihn halt voll überreden, dass er nach Wiesbaden fährt. Oh Gott. Dass ich nach Wiesbaden darf. Und ja, ich bin halt 3 Stunden am Tag S-Bahn gefahren. Ich hatte kein Handy zu der Zeit. Da gab es noch keine. Also doch, da gab es schon Smartphones. Aber ich hatte noch keins. Ich hatte nur ein iPod. Das heißt, ich hatte kein Internet. Und ich bin dann diese ganze Fahrt alleine irgendwie total gelangweilt immer gefahren. Und habe mir dann immer Essen am Wiesbadener Bahnhof geholt, das ich dann in der S-Bahn nach Hause gegessen habe. Und das war super anstrengend, aber es war es mir halt voll wert, weil ich wirklich ein Praktikum machen wollte in einem Bereich, der mich interessiert. Ich wollte, dass ich diese 3 Wochen nutze für was ich wirklich machen will. Und nicht irgendwie waste, nur um diese 3 Wochen halt irgendwie hinter mich zu bringen.
Ja, nur um das Praktikum halt gemacht zu haben, ne?
Genau.
Nee, das wollte ich auch nicht. Also, ich weiß auch, ich glaube, bei mir waren es tatsächlich nur 2 Wochen. Aber ich habe, also, wie gesagt, ich habe da einfach super viel fürs Leben gelernt und ich verstehe ich jetzt auch, warum man Praktika machen muss in der Schulzeit. Nicht, also, ja, natürlich, um ins Berufsleben reinzuschnuppern, aber auch einfach mal, um eigenständig Dinge zu machen. Ich bin auch selbst mit der Bahn dahin gefahren. Ich habe mit vollkommen fremden Menschen gesprochen, aus einem ganz anderen Lebensbereich als dieser Kosmos, in dem ich mich bis dahin befunden hatte. Halt Schule, Verwandtschaft und so. Und es war sehr, sehr lehrreich. Auch wenn, also, ich finde gerade, im Nachhinein weißt du immer, was du davon hast, während du in diesem Moment drin steckst, findest du oft ganz schlimm. So wie was
ganz schlimmen Moment auch,
ja. Aber dadurch, dass wir das jetzt wissen, können wir uns beim nächsten Mal sagen, okay, ich merke gerade, das hier wird eine Situation sein, die mich im Leben weiterbringt, auch wenn es jetzt gerade richtig hart ist.
Richtig schlimm, ja, stimmt. Ja.
Das habe ich mir zum Beispiel nach dem Studium gesagt, da wusste ich das dann schon, okay, jetzt sieht gerade alles ganz, ganz schlimm aus. Also in den Momenten, wo mein Kopf klar war. Es gab auch ganz viele Momente, wo ich einfach so dachte, okay, alles scheiße. Da habe ich mir gesagt, okay, du wirst irgendwas daraus mitnehmen. Es hat einen Sinn, warum das jetzt so ist. Das ist ganz gut. Aber ich wollte gerade nochmal zurückkommen auf das Thema Schule und Imposter-Syndrom. Also ob das bei dir auch schon in der Schule so war, dass du da dachtest, die Lehrer, Lehrerinnen haben irgendwie gewisse Ansprüche an dich oder irgendwie deine Eltern, wenn du halt nach Hause kamst und eine schlechte Note hattest. War das da bei dir schon so?
Also, nee, also mit schlechten Noten hatte ich nie Angst oder so. Also, meine Mutter hatte nie irgendwelche Erwartungen an mich, aber ich hatte das Gefühl, manche Lehrer dachten, ich wäre besser. Also, das Problem ist halt, ich wirke, glaube ich, nicht wie ein dummer Mensch.
Ja, würde ich jetzt mal zustimmen.
Ich bin nur nicht unbedingt gut in der Schule gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass ich immer Lehrer so ein bisschen mit meinen Noten enttäuscht habe. Beziehungsweise Lehrer sich gedacht haben, wieso? So, irgendwie, eigentlich, du bist doch nicht so doof. Wieso schreibst du solche Noten und wieso meldest du dich nicht? Wieso bist du zu nichts zu gebrauchen? Also ich glaube, dass es ein paar Lehrer gab, die wahrscheinlich schon auch wesentlich mehr von mir erwartet haben, als ich am Ende geliefert habe. Und es kann vielleicht sein, dass da vielleicht so ein bisschen sich dieses Imposter-Syndrom entwickelt hat auch. In dem Sinne, dass ich da wusste, dass es wirklich so war, dass ich Leute enttäuscht habe. Also, dass das da wirklich so war, dass Lehrer mehr von mir erwartet haben und ich sie durch die Bank weg einfach enttäuscht habe. Und Noten abgeliefert habe, die sie halt einfach nicht erwartet haben, beziehungsweise sie haben halt einfach gehofft, dass ich besser abliefer. Ich meine, es, klar, es gab auch manche Lehrer, bei denen habe ich auch gute Noten. Ich habe jetzt nicht nur scheiß Noten geschrieben, aber ich glaube, gerade irgendwie auch in Deutsch oder sowas hätte ich immer bessere Noten schreiben können, als ich es am Ende getan habe. Ich habe halt einfach keinen Bock gehabt, die Bücher zu lesen, deswegen habe ich halt verkackt.
Ja, das kann ich verstehen. Die Schulbücher waren aber auch oft sehr trocken. Und ich meine, ich lese sehr, sehr gerne Bücher, aber
Ja, ich
ja,
bin halt
nicht
so,
alle.
wenn mich jemand zwingt, ein Buch zu lesen, dann geht es nicht. Und das ist mein Gehirn so, nur. Tschüss, mach ich nicht.
Ja, okay. Wir hatten kurz eine Unterbrechung.
Ja, so eine halbstündige Unterbrechung. Wir wissen nicht mehr so genau, wo wir waren, aber Arbeit, wir sind halt nun mal arbeitende Gesellschaft.
Ja.
Wir müssen auch irgendwie unser Geld verdienen.
Ja, damit wir sowas Kostenloses wie den Podcast machen können. Ja.
Genau, müssen wir
Aber
irgendwie.
für euch war es ja keine richtige Unterbrechung. Ich muss jetzt nur, ich glaube, wir
Genau.
waren beim Thema Schule und Arbeit auch beides, da das Imposter-Syndrom. Ich wollte dann als dritten Punkt noch darüber sprechen, dass man das ja auch in Beziehungen haben kann, tatsächlich. Das habe ich auf Instagram gelesen, da gab es nämlich einen Post zum Thema Imposter-Syndrom, dass manche Menschen das auch haben, und da ist es mir auch selbst aufgefallen, dass ich das auch habe, dass sie sich vergleichen, wie viele FreundInnen sie haben, also wie groß der Freundeskreis ist, und sich dann Druck machen, dass sie mehr Freundschaftsbeziehungen eingehen müssen, oder halt auch, wenn es eine Liebesbeziehung ist, dass, weil ja alle jetzt eine Beziehung haben, also dass die Erwartungen an einen so sind, ja, ich brauche das, aber es will ja auch niemand mit mir befreundet sein oder mit mir zusammen sein, weil das habe ich auch gar nicht verdient.
Oh.
So schlimm, so habe ich,
Ich fühlte mich gerade angesprochen.
also so krass habe ich das zumindest bei Liebesbeziehungen jetzt aktuell nicht. Also da bin ich sehr gefestigt. Ich
Ja,
weiß,
gut.
dass Luca mich liebt. Also, aber das hat ja auch gedauert, bis wir bei diesem Punkt waren.
Ja.
Aber ich habe das bei Freundesbeziehungen in dem Sinne, dass wenn mir Leute nicht antworten oder wenn ich weiß nicht was, dann denke ich, okay, die wollen nichts von, also die finden mich blöd. Was total dumm ist, weil ich antworte auch nicht immer. Also man hat halt
Ja.
manchmal keine Zeit oder man ist mit dem Kopf total woanders, hat eigene Probleme. Und ich bin ja selbst ein Mensch, der nicht mit den eigenen Problemen zu Leuten geht. Also wenn ich kann ja nicht von anderen erwarten, dass sie mir schreiben, boah, ja, weißt du, mir geht's gerade so und so schlecht. Ich wollte mich aber einfach mal bei dir
Wenn du es
melden.
selbst nicht machst,
Genau, wenn
ja.
ich selbst nicht mache. Ja. Aber einfach dieses, also ich weiß nicht, ich müsste das wirklich öfter machen, einfach mal so random Leuten schreiben, also nicht Leuten, Freunden von mir, ja, wie geht's dir? Ich vermisse dich.
Komplett
Ja.
Fremden auf Twitter.
Auf Twitter, ja, okay, da habe ich richtig Lust auf Twitter. Ach nee. Einfach so, wirklich, wie geht's dir? Länger nichts gehört. Ich finde gerade aktuell die Situation macht es schlimmer, weil ich so das Gefühl habe, ich verliere den Kontakt zu den Menschen, mit denen ich sonst was zu tun habe. Weil sonst sieht man die, also das klingt so dumm, man ist gezwungen, die öfter mal zu sehen, wenn man sich trifft.
Ja, ich wollte gerade sagen, so blöd es klingt, aber wir
Ja,
sind gezwungen, miteinander zu
das ist
kommunizieren
sehr
durch den
gut. Ich liebe
Podcast.
es.
Tatsächlich, so blöd es klingt, aber tatsächlich, wir müssen mal mindestens alle 2 Wochen miteinander reden und dann müssen wir sagen, hey, wann nehmen wir den auf und ja, welches Thema und dann sprechen wir ja um den Podcast drumherum miteinander im Sinne von, okay, ne, also vorher, nachher.
Ich sollte also mit jedem Freund, mit jeder Freundin einen Podcast
machen. Einen Podcast machen. Eine gute Leute, Idee. Empfehlungen von uns. Da musst du einfach miteinander kommunizieren, weil sonst geht es ja obviously nicht. Also zumindest während ihr den Podcast aufnehmt, müsst ihr miteinander kommunizieren. Ja, aber jetzt ehrlich, das ist total krass, weil das, weil dadurch bin ich halt natürlich auch nochmal mit Luca in mehr Kontakt. Ich glaube tatsächlich, wir sind sowieso so Menschen, die immer mal wieder miteinander so sagen, jo, übrigens, mein Leben ist scheiße, ja, meins auch, okay, cool, tschüss. Ja. Also, ich weiß nicht, wir reden tatsächlich relativ viel über Probleme zueinander, miteinander.
Du bist aber auch der einzige auch Mensch, mit dem Sachen. Das so klappt. Weil ich halt weiß, ja. Weil ich bei dir weiß, dass du es verstehst. Und bei anderen habe ich das Gefühl, ich will die damit nicht belasten. Und was total dumm ist, weil es hilft ja auch oft. Also mir hilft es, darüber zu reden, aber auch andere könnten ja zu mir kommen. Und ich glaube, jeder denkt, man will die anderen nicht belasten. Und dann sagt halt niemand was. Und dann
ist niemandem
geholfen. Genau.
Und alle leiden. Ja. Ja, ich glaube, es ist halt, irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass sich mir sehr viele Leute immer öffnen. Ich habe letztens auch mal was so gelesen oder gehört darüber, dass es auch sowas gibt, dass Leute sich auch manchen Leuten zu viel öffnen. Ich glaube nicht, dass es bei mir jetzt so passiert ist. Also ich will jetzt nicht irgendwie Leuten, meinen Freunden Angst machen oder sowas, dass sie sich mir nicht öffnen, um Gottes Willen. Aber es gibt auch dieses, dass manche Leute einfach anfangen, Trauma-Dumping quasi, ihre komplette Furchtbarkeit, alles, was in ihrem Leben passiert, einfach Leuten ungefragt vor die Füße zu werfen. Und man gar nicht weiß, ob die Person gerade quasi in der Lage ist, damit überhaupt klarzukommen, was du denen jetzt gerade so antust. Das ist auch nicht so leicht, das ist auch schwierig. Deswegen ist es halt natürlich auch schon wichtig zu fragen, bist du gerade, also wenn du eben Probleme hast, schon auch wichtig, die Person zu fragen, ist es gerade okay, dass ich mein Leid mit dir teile? Oder bist du gerade in der Lage dazu, auch noch mein Leid mitzutragen? Zumindest in einer gewissen Weise. Weil natürlich, es gibt halt eben auch die Leute, die sagen, ey, dein Leid, das trage ich nicht mit, so blöd sich anhört, aber dein Leid, das höre ich. Und es tut mir natürlich auch leid, aber es ist am Ende nicht so, dass es mich wach hält, dass es mich wirklich stark belastet und ich es komplett mit mir trage und jeden Tag auch noch weine und es noch mehr mit auf meine Schultern legt. Aber es gibt andere Menschen, die legen alles mit auf ihre Schultern. Also
die nehmen
automatisch.
Das ist leider bei mir oft so.
Ja, und es ist halt super schwierig. Und natürlich ist es halt auch unterschiedlich. Klar, wenn jemand sagt, ey, ich habe einen Schnupfen, das legst du jetzt nicht unbedingt mit auf deine Schultern. Nee. Aber so zum Beispiel das, was bei mir so in den letzten Wochen passiert ist, ist natürlich schwierig. Das sind schon starke, stärkere Sachen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es für viele Leute schwieriger ist. Und da muss ich auch irgendwie aufpassen, dass ich da Leuten nicht Sachen auf die Schultern werfe, die sie gar nicht auf die Schultern haben wollen und sich denken, Entschuldigung. Lass mich mal. Und da bin ich auch vorsichtig, zum Beispiel auch mit meiner besten Freundin, die fragt mich bewusst nach Sachen. Und die fragt mich bewusst, hier, wie geht's dir? Und hier, erzähl mir. Und hier. Und dann weiß ich, dann darf ich sagen. Dann darf ich reden.
Ja.
Und ich glaube, es ist wirklich wichtig zu wissen, okay, weil es wirklich schwierig sein kann, wenn du schlimme Sachen erlebst. Wenn eine Person vielleicht sowieso auch schon angeschlagen ist, kannst du die eben auch natürlich stark, stark belasten. Und du willst natürlich nicht noch, andere. Also manchmal ist es halt schon auch eine berechtigte Sorge, andere Leute mit deinen Sorgen zu belasten.
Ich finde,
es ist so ein Mix.
Ich finde es aktuell halt schwierig, weil ich führe solche Gespräche auch gerne face-to-face, also im Persönlichen und nicht am Telefon. Und nicht in schriftlicher Form vor allem. Dann kann ich nämlich auch viel mehr einschätzen, wie die Person gegenüber reagiert. Wenn ich anfange und dann schon bemerke, ah ja, der hat da gerade gar keinen Bock drauf oder macht nicht auf, dann kann ich mich auch wieder zurückziehen und so, okay, nee, da reden wir jetzt nicht drüber. Oder wenn es halt um Probleme von der anderen Person geht, dann sehe ich ich sehe einfach Emotionen. Und ich glaube, das ist das, was mir am meisten fehlt, dieses im Gespräch mit anderen Emotionen zu sehen. Also ich habe jetzt schon mich wieder mehr mit Menschen getroffen als im letzten Jahr, weil ich mir mittlerweile auch denke, es muss manchmal einfach sein. Und das hilft schon, aber es ist nicht so in dieser Frequenz wie halt natürlich vor der ganzen Scheiße. Und ich bin halt ein Mensch, ich führe sehr, sehr gerne tiefgründige Gespräche mit anderen, ja, aber eben im persönlichen Rahmen, weil ich möchte auch vieles nicht schreiben, weil dann beim Schreiben denke ich mir auch so, ja, nee, dann das braucht jetzt, wann liest die Person das? Du weißt nicht, in welcher Situation die gerade ist. Vielleicht steht sie gerade an der Kasse vom Rewe, ist genervt und dann kommt diese Nachricht. Oder hat gerade selbst irgendeinen Streit mit einer Freundin, einem Freund, Beziehungspartner, was auch immer. Und wenn man wenn man sich trifft und redet, dann weiß man, okay, die Person ist jetzt hier, sie hat jetzt Zeit dafür.
Ja, die ist jetzt gerade in der Situation, ja.
Genau. Das, ich glaub,
die
das
sind davon sicher gerade jetzt hier, ja, und
ich glaube, das ist mit mir, ja, so. Also deswegen genieße ich es aktuell. Also wenn ich mich, stimmt, dann mal mit Menschen treffe und mit denen wirklich reden kann, oh, es tut wirklich so gut. Ich merke das jetzt auch. Ich meine, davor war ich ja immer so, oh, ich brauche das nicht so oft. Und ich brauche es schon.
Du brauchst es nicht so oft, ja, aber du brauchst es. Ich brauche es auf jeden Fall. Das so oft ist natürlich der Unterschied. Klar, du brauchst es vielleicht nicht jeden Tag, aber vielleicht mal einmal im Monat wenigstens.
Ja.
Also ja, es ist gerade dieses Emotionen sehen. Ich glaube, da hast du voll recht. Auch die positiven Emotionen sehen. Mhm. Das ist sowas, was man vergisst irgendwie, dass die existieren. So blöd, ja, es klingt. Aber diese Euphorie und Passion, wenn Leute über so Sachen reden oder ich liebe es einfach so, zum Beispiel auch an meinen Geburtstagen oder sowas, wenn man dann mit Leuten Spiele spielt. Und es gibt so diese Momente, wenn du da einfach nur sitzt und du guckst nur zu,
oh ja, was oh, Leute ich machen. Ich liebe diese Momente.
Und alle lachen oder spielen irgendein Spiel und, keine Ahnung, spielen Tabu und du rätst überhaupt nicht mit, weil du einfach nur zuguckst, wie alle lachen über so ein blödes Wort oder was weiß ich, über so eine blöde Situation, aber alle lachen und alle und weiß ich nicht und du sitzt da einfach nur und genießt es total, weil alle gerade einfach nur so viel Spaß haben und in dem Moment sind. Und das sind so Momente, die ich enorm vermisse.
Ja.
Und die ich tatsächlich halt auch super häufig mit meinen Freunden habe, weil meine Freunde einfach solche Menschen sind.
Ja, wenn man sich, also deine Geburtstagspartys, ich meine, ich war glaube ich erst auf 2 oder 3, aber ach, sind einfach immer tolle Momente.
Es sind halt einfach immer Leute, die, meine Freunde mögen halt Spiele und Spiele, die Spaß machen, kreative Spiele und sind sich halt für vieles nicht zu schade und machen halt jeden Bullshit mit. Und da kommen halt Situationen bei rum, die einfach blöd sind und einfach lustig sind. Und sowas vermisse ich. Und einfach diese Momente, in denen man so das Gefühl hat, okay, gerade egal, was alle durchmachen, egal, was jeder Einzelne für riesige teilweise Päckchen zu tragen hat. Also da haben Leute ja wirklich LKWs auf dem Rücken. Aber in dem Moment lachen alle über das Wort Penis, weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das ist, alle vergessen gerade einfach, dass, keine Ahnung, vielleicht zu Hause eine riesige Rechnung von was wartet, was sie nicht bezahlen können. Oder sie warten, weiß nicht, zu Hause wartet.
Wie in diesen ganzen Filmen, dieser eine Moment, das ist auch, was, ja, ich bei The Perks of Being a Wallflower, meinem Lieblingsfilm, liebe, wie er da in diesem Auto steht und die Arme ausbreitet. Das ist für mich der Inbegriff, das Symbolbild für Zufriedenheit in dem Moment und den Genießen.
Ja.
Aber ich habe auch noch, ist gerade eine Katze an der Tür? Ich glaube, die wilde Leckerlis muss ich dir gleich auch mal geben. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau, Erwartungsdruck auch bei und auch unter, also bei so, hör auf, an der Tür zu kratzen. Bei Geburtstagen hatte ich das früher immer, ich wollte immer, dass alle sich amüsieren, dass es allen gut so geht und so weiter. Mittlerweile habe ich, glaube ich, einen Freundeskreis, wo ich weiß, es gefällt denen so, was ich tue. Ich weiß nicht, also es ist immer noch ein bisschen so, dass ich denke, okay, jetzt die Person mag das jetzt vielleicht gerade nicht so oder oh Gott, haben wir jetzt auch für jeden was die Person gerne isst. Ich mache mir da wirklich im Vorhinein super viele Gedanken, weil ich mir ja generell immer Gedanken mache um alles. und das da kann ich aber oft dann abschalten, wenn ich einfach merke, okay, die haben gerade alle Spaß. Es ist einfach schön, dass man sich wieder sieht und ich freue mich auch jetzt schon so auf meinen nächsten Geburtstag, weil ich vom letzten halt so viel Positives mitnehmen konnte. Und ich habe auch mit meiner besten Freundin gesprochen und die meinte auch, dieser Tag hat ihr halt voll viel gegeben in 2020, ja, weil man einfach mal wieder zusammen sein konnte.
Das war so ein Special-Tag von 2020, irgendwie so dieser eine Tag,
ja,
an dem man mal irgendwie so, der so normal wirkte.
Als wäre gar keine Pandemie.
Als wäre das einfach so ein normaler Tag von so einem ganz normalen Jahr.
Und ich hoffe, also ich, wenn unsere Hochzeit stattfinden kann, weiß ich, dass es noch 1000-mal besser wird, weil da noch mehr Freunde und Freundinnen dann wären, die ich wirklich so lange nicht gesehen habe. Ich glaube, ich heule auf der Hochzeit nicht, weil wir heiraten. Ich heule die ganze Zeit, weil ich Menschen sehe, die ich einfach seit 2 Jahren nicht gesehen habe. Also wenn es stattfinden kann. Und
mein Geburtstag könnte so toll sein, aber welches Tag wird wahrscheinlich nicht sein.
Nee. Warte mal, wann? Ich weiß, du hast im Mai. Dritter?
23.
Ich wusste was mit einer 3. Ich bin super schlecht an Geburtstagen. Aber 23. Ich trage mir direkt den Kalender ein, sonst vergesse ich es.
Pfingsten.
Ja, Pfingsten. Oh Mann. Oh. Das könnte wirklich perfekt sein.
Ja, aber wird's nicht. Weil welches Tag, falls ihr es nicht kennt, ihr kennt es ziemlich sicher nicht, das kennen sehr wenige Leute, ist ein kleines Volksfest in Frankfurt und das kennen nicht mal alle Frankfurter, ist im Wald, quasi eine Kirmes im Wald und die ist immer an Pfingsten 4 Tage lang und super schön, jedes Jahr wunderschön. Und der perfekte Plan, und es ist halt super nah an meinem Zuhause und für mich halt immer toll, weil ich in meiner Kindheit immer hingelaufen bin. Jeden Tag, von diesen 4 Tagen bin ich jeden Tag hingelaufen. Und das wäre halt natürlich, mein Traum wäre, aber es wird dieses Jahr nicht stattfinden, letztes Jahr ist auch schon ausgefallen, wäre halt einfach an meinem Geburtstag, ich habe am Sonntag Geburtstag, hingehen mit den Freunden, die Bock haben. Dann gebe ich jedem eins Essen der Wahl aus und eine Fahrt der Wahl.
Ich will einen Crepe. Ich träume von einem Crepe seit 2 Jahren.
Gönn dir einen Crepe.
Ich gönn mir einen Crepe so hart. Okay.
Und eine Fahrt der Wahl, also entweder Riesenrad oder...
Oh, wann waren wir? War das vor 2 Jahren, als wir da mit Fili und Luca oben waren?
Ja, es geht auch schon.
Oh mein Gott, da habt ihr getanzt zu irgendwelchen Musical-Liedern. Das war auch so ein Moment, wo ich einfach nur zugeschaut habe und gedacht habe, oh, ich mag es, wenn Freunde von mir glücklich sind.
Genau, Riesenrad oder irgendwas, irgendeine Fahrt und danach geht man zu mir und spielt Spiele. Das wäre einfach ideal.
Wir leben es in Gedanken aus.
That's not gonna happen. Aber vielleicht können ja ein paar Leute kommen, so ein paar Spiele spielen.
Also Luca hat da auch schon seine zweite Impfung tatsächlich. Luca 2, weil die liegt zwischen unserer standesamtlichen Hochzeit und der freien Trauung. Ja, ich bin halt nicht geimpft. Ne? Ich werde wahrscheinlich als allerletzte irgendwo.
20 Jahren.
Oh Mann, ey. Es ist so, rammt mir die scheiß Nadel. Ich habe echt eigentlich keine Angst vor Nadeln, aber bei meiner letzten Impfung bin ich umgekippt, warum auch immer. Seitdem habe ich Angst, aber es ist mir trotzdem egal. Rammt mir die Nadel irgendwo rein. Ich will einfach.
Ja, ich bin richtig traumatisiert von Spritzen seit gewissen OPs, die schiefgelaufen sind.
Ah ja, scheiße.
Aber trotzdem, trotzdem, ich habe. Meine Mutter wollte mir eine Thrombosespritze geben, weil ich einen kaputten Fuß hatte und ich habe eine extreme Panikattacke bekommen. Ich habe kein Problem mit Nadeln, die könnten mich voll nadeln, I don't fucking care, aber ich habe ein Problem mit halt, wenn Zeug in mich reingespritzt wird. Also Blut abnehmen auch gar kein Problem, aber Zeug in mich reingespritzt. Aber ich will es trotzdem. Ich würde sofort machen, in a blink of an eye, sofort.
Ja, ich auch.
Und ich habe eine Phobie, also. Also mach das sofort. Ich bin traumatisiert und ich würde es trotzdem sofort machen.
Man kann sich ja hier
so dringend will ich.
Bei uns im Kreis kann man sich tatsächlich anmelden für übrig gebliebene Impfdosen und kann dann abends irgendwo noch hinfahren. Aber das gilt aktuell nur für Risikogruppe 3. Also weil aktuell ja 1 und 2 geimpft werden und wenn du in der 3 bist, kannst du auch schon abends so die Restposten absahnen. Und sobald ich mich dann irgendwie anmelden kann, werde ich das auch machen. Dann einfach abends dahin fahren. Ja, also ich
bin ziemlich krank. Mein Körper ist ziemlich kaputt, aber nicht in die richtige Richtung kaputt. Also für die Impfung richtig, so, richtige Richtung. Ja.
Doch, wobei, ich habe gelesen, so wenn du Depressionen hast, kannst du auch eine höhere Risikogruppe bekommen. Weil das die ganze Sache, das ja verstärkt. Ja, informier dich da mal, habe ich auf Twitter gelesen.
I love that. Wahrscheinlich muss man starke Depressionen haben.
Vielleicht weiß dein Therapeut auch irgendwas. Oder Google das mal, ich weiß es nicht. Nicht, dass ich jetzt hier falsche Informationen verbreite, aber ich meine, das gehört zu haben, weil ich verstehe es auch, weil das Ganze natürlich auch diese ständige Angst davor, sich anzustecken. Und ja, ich weiß, man kann das noch weitergeben, wenn man geimpft ist, aber man kann selbst nicht mehr krank werden. Und das würde mir auch seelisch schon helfen, wenn ich nicht mehr die Angst haben muss, als Mensch, der schon als Kind eine Lungenentzündung hatte, dass meine Lunge befallen wird. Das
macht einfach die Mental Health ein bisschen besser vielleicht, finde ich es einfach.
Weil alles, was bei mir auf die Lunge geht, ist halt sehr, sehr kritisch. Also ich war vor 2 Jahren, zum Beispiel hatte ich 14 Tage lang krassen Husten und bin wirklich fast gestorben, so gefühlt. Und das möchte ich einfach nicht mehr. Und deswegen bin ich super vorsichtig. Also natürlich auch, weil ich auch Menschen nicht anstecken möchte, aber vor allem auch, weil ich Angst habe vor mich selbst. Ja, vielleicht dann ist man da ein bisschen selbstsüchtig, aber...
Ich gehe einfach gar nicht raus.
Ich gehe halt spazieren. Ich gehe spazieren.
Ich muss morgen und übermorgen arbeiten gehen. Oh, ja, und zum Neurologen und mein Medikament holen. Das außerdem das kombiniere ich. Das heißt, wenn ich rausgehe, dann kombiniere ich es automatisch noch und hole mir ein Medikament. Die einzigen Male, die ich tatsächlich dieses Jahr rausgegangen bin, war immer nur für Arzt.
Oh Mann.
Oder für mal einkaufen.
Ja gut, also, ja, einkaufen machen wir ja sowieso.
Aber da gehen meistens meine Mutter oder mein Bruder oder sowas. Deswegen, also ich bin mal, aber auch mal einkaufen gegangen selbst. Ansonsten, oder mal zur Post. Mal Post, mal einkaufen und Arzt. Ansonsten bin ich eigentlich fast komplett isoliert zu Hause. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das draußen so ist.
Wie ist diese Welt da draußen? Schreibt es uns gerne mal. Wie sieht das aus?
Ich werde das morgen erleben. Ich weiß gar nicht, wie ich damit klarkommen soll. Menschen.
Ja, Menschen.
Ja.
Aber gut, wir sind irgendwie sehr abgeschwiffen, schweift vom Thema.
Aber ich fand es interessant.
Ich fand es auch interessant. Ich hoffe, ihr fandet es auch interessant. Also, ja, es ist.
Aber wir können uns gerne mal auch so schreiben, so dieses Imposter-Syndrom-Thema. Wir haben uns jetzt sehr aufs Imposter-Syndrom fixiert.
Ja.
Was ich aber sehr interessant finde, weil das ist was, womit wir beide, glaube ich, ziemlich sehr strugglen, aber in unterschiedlicher Weise, was ich noch interessanter
finde. Ja, es hat ja auch super unterschiedliche Ausprägungen. Das ist,
ja. Und ich habe das erste Mal von einer YouTuberin davon gehört und ich war nur so, hä, lol.
Das bin ich.
Was ist mit dir? Nee, ich habe es erst überhaupt gar nicht. Nein, ich war erst so, wie du denkst, dass du fakest. Also, wie du denkst, dass alles fake ist, was du machst. Hä, verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Und dann irgendwann war ich so, Moment. That's me. Das war voll komisch, weil ich erinnere mich, dass sie darüber geredet hat, jetzt im Nachhinein. Und ich damals das überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und ich jetzt mir denke, Jesus, fuck, that's me. Ja. Vor allem, weil ich immer wieder diese Momente habe, an denen es so halt so extrem kommt. Und diese Momente, in denen ich eigentlich so, ich gehe so meinen normalen Tag, weißt du, ich plan so alles, mach so meine Sachen, bla bla bla. Und ganz plötzlich kommt einfach von der Seite so ein Schlag von dir, du kannst übrigens gar nichts. Und ich bin so, huch, wo kommst du jetzt her?
Ja, das kenne ich auch.
Das ist richtig eklig, weil das einen komplett zurücksetzt und man denkt, okay, ich mache jetzt doch gar nichts mehr. Und das hatte ich jetzt auch sehr häufig mit so ganz vielen Sachen, dass mein Kopf so gesagt hat, okay, du hörst jetzt einfach mit allem auf und du machst das jetzt alles nicht mehr. All deine Pläne, die du gemacht hast, die setzt du jetzt in den Sand, weil du kannst gar nichts. Weil das alles, was du planst, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil du kannst das ja alles gar nicht. Das stimmt ja alles.
Aber jetzt musst du ja funktionieren. Hast du doch gesagt, jetzt ist es an dem Punkt, wo...
Ja, aber das kam trotzdem jetzt immer wieder. Nee, es kam jetzt trotzdem immer wieder.
Ich dachte dann, wenn man so diesen Drang hat, also existenziell, man braucht das jetzt wirklich, dass es dann vielleicht funktioniert, aber ja, nee.
Ja, es funktioniert mehr, natürlich, weil ich muss.
Ja.
Aber trotzdem kommt immer wieder so, wenn ich dann in diesen Momenten bin, wo ich dann gerade an Sachen arbeite, kommt dieser Schlag von der Seite, der mir sagt, ey, aber du weißt schon, das wird hart failen, das ist alles für nichts.
Ja, und du brichst alles ab.
Und du kannst nichts. Und hör einfach auf.
Das habe ich gerade auch so sehr.
Das ist richtig, richtig, richtig nervig einfach. Da habe ich so richtig keinen Bock drauf.
Das ist bei dir dann auch oft so, dass du dann in so einer Art Starre bist und dann denkst du, ja, dann mache ich einfach lieber gar nichts. Wenn ich es nämlich versuchen würde, dann würde es scheiße werden. Und Luca ist dann immer schon böse, wenn er abends nach Hause kommt und ich dann nur so sage, ja, ich habe heute zwar geschrieben, aber es war alles scheiße. Und ich weiß halt auch, dass es wirklich nicht gut war. Seltsamerweise lese ich dann diese Sachen ein paar Tage später und natürlich sind die nicht perfekt, aber dann finde ich halt so ein paar Sätze, die doch in Ordnung sind. Und er dann immer so, sag nicht, das ist alles scheiße, weil ich so, ja, aber war's halt. Es war vergeudete Zeit, ich hätte heute einfach chillen können. Jetzt habe ich geschrieben und es war doch nicht gut. Also,
aber vor allem ist es dann halt auch so sinnvoll, weil eigentlich ist es ja keine vergeudete Zeit,
nein,
weil du hast ja was gemacht.
Es, genau, alles
und
ist
du hast dadurch gelernt.
Alles ist
weißt
besser
du?
Als nichts.
Ja.
So. Aber gut, das ist ich glaube, man kann hier halt nicht wirklich einen Tipp geben. Man kann nur sagen, man muss sich einfach dessen bewusst sein, diese Stimme, die man im Kopf hat, die ist nicht real. Die kann man umgehen und die kann man auch mal in den Arsch treten und wegsperren. Also versuchen. Und sich einfach nur sagen, ganz ehrlich, was habe ich denn schon alles erreicht, wo auch die Stimme gesagt hat, dass es scheiße wird? Und was hat da dann geklappt? Und wenn es wirklich nur das Kleinste ist, wie irgendwie man hat eine Geburtstagskarte geschrieben und jemand hat gesagt, oh, das war aber ein schöner Text, der da drin stand. Oder nicht mal von anderen irgendwie Feedback, sondern wenn man selbst Jahre zurückblickt und sich irgendwas anguckt, was man da gemacht hat und denkt, wow, jetzt nicht, das ist jetzt kein Van Gogh-Gemälde, aber es ist jetzt auch nicht so scheiße, wie ich damals dachte. Und sicher besser als die 4-, die meine Kunstlehrerin mir da gegeben hat. Also jetzt so zum Beispiel. Ich finde solche kleinen Sachen, das bringt schon was. Und also früher habe ich auch wirklich...
Ja, ich muss sagen, meine Zeichnungen von der zweiten Klasse, dritten Klasse, ich denke mir so, also für einen zweiten Drittklässler.
Oh, jetzt will ich die sehen.
Gar nicht mal so scheiße.
Musst mir welche schicken.
Ich will mal ein richtiges Video drüber machen eigentlich. Ja. Ich habe ganz viele meiner... Ich würde am liebsten mal... Weil meine Grundschullehrerin hat uns komplett alles aufbewahrt.
Do it.
Und da habe ich richtige Geschichten und so. Und ich habe so viele Zeichnungen.
Wenn ihr ein Video von Leonie sehen wollt, schreibt es uns. Uns.
Nur meine Grundschulsachen.
Ja. Aber gut. Ich glaube, ich gebe jetzt wirklich mal den Katzen essen und mir auch. Ich habe nämlich sehr viel Hunger.
Aber jetzt, warte, ich finde jetzt noch mal was sagen.
Okay.
So, eine Sache. Mhm. Nee, eine Sache. Jeder von uns sagt eine Sache von den letzten paar Monaten, die wir so am krassesten fanden, die wir gemacht haben, obwohl wir sie nicht machen wollten, die wir trotzdem getan haben.
Okay.
Weil mir fällt eine Sache spezifisch ein, die kann ich als Beispiel nennen. Mhm. Und dann kannst du, vielleicht weißt du dann, was ich meine.
Ja.
So hundertprozentig. Und zwar, dass ich dieses Story-Ding gepostet habe auf Instagram. Dass ich diese Audio, Schauspiel, Text, Story-Szene.
Ich liebe es.
Dass ich literally mich, wie ich Schauspieler, auf Instagram gepostet habe, war das Krasseste, was ich je gemacht habe. Und ich könnte heulen. Weil, das ist, wieso habe ich das gemacht? Ich bin sehr geschockt, dass ich das getan habe. Weil das hatte ich mich nie getraut. Und ich habe mich trotzdem getraut. Weil ich hatte das einfach nur Zippy als Sprachmemo geschickt und war so, weil ich das halt aufnehmen wollte, um es irgendwie als Referenz zu schicken für Leute von wegen, hallo, ich kann sprechen. Und dann hat sie wie gesagt, oh mein Gott, das ist cool. Und dann war ich so, sollte ich das vielleicht mal filmen und auf Instagram posten? Und sie so, ja klar. Und ich so, ernsthaft? Und sie so, ja klar. Und ich nice. So, okay.
Zippy ist eh die
und dann habe ich es halt einfach gemacht. Ich habe es halt einfach gemacht. Das war ganz komisch.
Ja, aber das ist immer noch ein Fiebertraum. Das sind oft die besten Sachen, so wie mein Poetry Slam, wo ich dir den ja noch geschickt habe, ne? Weil ich auch total unsicher war. Manchmal wirklich einfach machen. Es sagt sich immer so leicht, ich weiß. Das ist, glaube ich, also...
Fällt dir was ein,
ja,
was du gemacht
einerseits
hast?
Einerseits wirklich der Poetry Slam, weil es auch so, also, weil das meine Gedanken so, roh gezeigt hat und ich schon nicht immer gerne alles zeigen möchte, weil es ja auch wirklich privat ist, aber das musste einfach raus. Ich will auch nicht immer jedes Mal meine Bücher nennen, aber aktuell mache ich halt nicht viel anderes, deswegen tatsächlich...
Aber das ist auch... sehr erwähnenswert.
Ja, also tatsächlich, jetzt das dritte Buch, war, am Anfang war es immer so, ich wollte das unbedingt schreiben und habe gesagt, oh, jetzt muss ich aber erst Band 2 schreiben. Da war mein Kopf immer schon weiter. Und dann, als ich Band 3 schreiben musste, war ich so, scheiße, jetzt bin ich raus, jetzt geht's wieder nicht.
Ja.
Und auch wenn ich zwischendurch immer das Gefühl hatte, ich bin jetzt drin und so weiter, dachte ich, okay, es ist schwierig, ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll, und vor allem, was das Thema halt Sexszenen angeht, da habe ich auch letztens auf Instagram drüber geredet. Weil ich wusste, das wird irgendwann auf jeden Fall passieren, weil die beiden finden sich so krass anziehend. Also sind die eine ist Mitte 20, die andere Anfang 20. Das wird da irgendwann laufen. Und dann hatte ich erst Angst davor. Ja. Und dann, jetzt habe ich vor einer gewissen Zeit mal wieder das Manuskript gelesen. Das ist für mich dann tatsächlich so, als würde ich ein richtiges Buch lesen, also als hätte nicht ich das geschrieben, sondern ich habe dann den Abstand dazu gewonnen und lese das wie jemand, der zwar weiß, was passiert, aber nicht die einzelnen Dinge kennt. Und ich war halt voll gefangen und wollte unbedingt weiterlesen. Und das hat mir gezeigt, okay, krass, du hast es doch geschafft, dass das Buch irgendwie, also die Rohfassung, irgendwie gut wird. Also das ist jetzt auch das Ding, weißt du, das sage ich jetzt und dann kommt das Buch raus und dann sagt irgendjemand, dass er das nicht gut findet und dann muss ich mir das wieder ins Gedächtnis rufen, dass ich selbst es gut fand. Das ist jedes Mal das gleiche Spiel.
Ich cutte diese Szene, die du gerade gesagt hast, raus und mach dir als Handy-Klingelton.
Ja, als Handy-Klingelton, genau, die das sagt. Aber ich kann da wirklich sagen, es ist bisher das beste Buch, was ich je geschrieben habe, obwohl es die Rohfassung ist. Und ich liebe es sehr. Ich liebe die beiden. Ich liebe die Sexual Tension, die ganze Zeit da ist und die oft bei Frauen nicht gezeigt wird. Weil es verdammt nochmal so ist, dass auch Frauen anziehend finden können. Und ich weiß. Nein. Ja, und generell einfach diese ganze Atmosphäre mit dem Filmset und der Blumenladen, die WG. Und weil das ja der letzte Band ist, kommen ja irgendwie dann auch alle Charaktere mal wieder drin vor. Und das war auch so schön, dass die wieder da sind. Und ja, ich erzähle jetzt nicht mehr, weil das spoilert ja, aber ich...
Aber du bist einfach happy damit.
Ja, und ich bin auch stolz, dass das so, dass ich das so zu Ende gebracht habe, weil, ja.
Du hast das Wort gesagt.
Ich habe das
du
Wort gesagt.
Du hast das Wort gesagt.
Ja. Okay, und jetzt müssen
und
alle...
Am Ende wollen wir noch etwas empfehlen. Achso, auch noch.
Ich wollte gerade noch sagen, jetzt müssen alle, die diesen Podcast ja. hören, in Gedanken oder auch laut aussprechen, was... wofür ihr stolz seid oder worauf ihr stolz seid, was ihr im letzten Monat oder in diesem Jahr jetzt geschafft habt. Irgendwas. Ganz egal. Ja.
Oder zumindest, auch wenn ihr das Wort nicht sagen könnt, so wie ich, zumindest, was ihr gut fandet, was ihr getan habt.
Genau. Ja, ja, ihr müsst nicht stolz sagen, ja. Okay, welche Empfehlung hast du?
Und jetzt eine Empfehlung. Die habe ich nicht, die habe ich, aber die hast du gesagt, die sollen wir empfehlen. Falls du dich erinnerst.
Ich erinnere mich nicht.
Und zwar, das ist die Website.
Ah, ja, doch. Mhm.
Und zwar, warte, die heißt Drive and Listen.
Drive ne? and Listen, ja.
Drive and Listen. Und meine Katze kratzt an der Tür, genauso wie Alicia. Also unsere Katzen, sie sind einfach Türkratzer. und jedenfalls, Drive and Listen. Könnt ihr mit dem kaufmännischen Und schreiben oder auch mit dem And. Whatever. Drive and Listen, das ist eine Website, die habe ich auf Instagram empfohlen und da haben mir ganz viele Leute geschrieben, oh mein Gott, ich liebe diese Website, danke für die Empfehlung. Die habe ich über TikTok gefunden tatsächlich. Also es ist jetzt nicht mein Credit, habe ich nicht ganz alleine gefunden. Es ist eine Website, in der kann man einfach aus einer Auswahl an Städten eine Stadt auswählen und da fährt man mit einem Auto mit durch die Stadt. Es gibt einige Städte, sind die Aufnahmen sehr furchtbar, zum Beispiel Berlin.
Ja gut, ich finde, Berlin ist auch ich wollte gerade sagen, Berlin ist halt auch nicht die schönste Stadt. Es tut mir super leid für alle Berlinerinnen, die jetzt hier
Ja, aber die Aufnahmen sind auch richtig scheiße. Weißt du, die Stadt, ich war schon so, okay, ich hatte das mit einer Freundin so angeguckt, wir hatten über Zoom geredet und ich war so, okay, komm, benefit of the doubt, ne? Ich mag Berlin nicht, sorry an alle Berliner, aber ich kann Berlin wirklich nicht leiden. Und jetzt gehen wir auf Berlin, vielleicht überrascht es uns ja, vielleicht ist ja wunderschön. Und dann war die Aufnahme auch noch so richtig crappy, richtig schlecht, weißt du, so gefühlt 3 FPS.
Aber das basiert ja auf YouTube-Videos, weißt du das?
Ja, aber ja, mit so einer Kartoffel aufgenommen, im Auto drin, Soundqualität -5.
Schaut euch einfach London an.
Mit bewölktem Himmel. Auf einer Autobahn. So richtig hässlich. Und ich war so, wow. Oder Seoul ist auch eine sehr persönliche Empfehlung von mir. Natürlich London. Meine Lieblingsstadt.
Und man hört dann aktuell
aber Seoul
das
auch eine
Radio
persönliche
dort,
Empfehlung.
Oder? Also das Radio ist wirklich aktuell, wie es dort läuft.
Ich glaube.
Und
aber
der Autosound, wenn die da fahren, der ist von dem Video. Ich habe tatsächlich das Radio manchmal angemacht, weil ich dann noch mehr das Gefühl habe, jetzt gerade dort zu sein. Weil das eben, also das Radio zeitaktuell
ich
ist.
Ich mag diesen Sound von...
Ja, das ist auch echt cool. Das ist so ein neues Ding, also so im Hintergrund, was so da laufen kann. Und vor allem, was schön daran ist, das war vor Corona. Keiner trägt Masken. Wenn da Menschen laufen, es sieht komplett normal aus. Und das ist so.
In Seoul tragen Leute Masken, aber das ist Seoul.
Ja, gut.
Seoul kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil Seoul 60 FPS, High Quality.
Ich werde es mir anschauen.
Ist einfach Korea und Technik. They love
it. Ich fand auch Hamburg
obviously
sehr schön.
They know how to do it.
Hamburg habe ich noch.
Hamburg war aber irgendwie, als ich in Hamburg reingeguckt habe, da war es irgendwie einfach nur so Outskirts. Es sah aus, als würden die, wenn ihr Frankfurt kennt, in Oberrad rumfahren. Ich denke mir so, wow.
Nee, ich hatte ein schöneres Ding, wo es irgendwann Wasser war. Aber
okay.
Und Hawaii wollte ich machen, aber mit Radio.
Hawaii war wunderschön.
Mit Radio und das Radio ging nicht, weil ich in Europa irgendwie das nicht abspielen darf. Das fand ich dann böse. Oh. Aber
als ich in Hawaii war, war ich so, wow. Und in L.A. war ich mitten in wirklich... Mitten Downtown LA.
Geil. Das ist halt auch die perfekte Seite für Menschen, die schreiben und die gerade die Städte nicht besuchen können. Weil ich glaube, Vancouver war nicht dabei. Ich muss noch mal schauen, aber irgendwo in Kanada.
Doch, es war.
War es dabei? Aber ich habe mir auf jeden Fall,
Vancouver. Ich glaub,
als ich
war Band
2 geschrieben habe, ein Video angeschaut von den Skytrains in Vancouver, die halt durch die Stadt fahren. Also jetzt noch nicht in diesem Drive-and-Listen-Ding, aber auf YouTube gibt es ja generell ganz viele solcher Videos. Man hat das Gefühl, man ist wirklich dort und fährt durch die Straßen und gewinnt so ein bisschen das Gefühl für die Stadt. Das ist super cool.
Aber das kann ich halt einfach super empfehlen, wenn ihr gerade vielleicht so in Richtung Anxiety, Panikattacke
ja,
geht.
Ja, es ist super beruhigend.
Und ihr braucht was, was euch runterbringt, weil das hatte ich. Und ich war so, okay, ich habe eine Panic Attack und das hat mich so runtergebracht. Ich habe es einfach nur angestarrt und es wirklich für eine halbe Stunde oder länger. Und es hat mich so runtergebracht und kann ich nur empfehlen.
Nice.
Und ansonsten?
Ansonsten würde ich sagen, war's das. Wir machen unseren Katzen die Tür auf, geben denen Essen, also ich gebe denen einen Snack und wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Das ist dann, ist es dann die Podcast-Folge vor unserer standesamtlichen Hochzeit? Nee, nicht ganz. Oder? Warte, ich muss kurz gucken.
Vor der standesamtlichen Hochzeit von meinem Bruder.
Das ist dann, also die Folge hier kommt am 19. raus, die nächste am 3. Doch, das ist dann die letzte vor. Danach, wenn die Folge rauskommt, sind wir schon verheiratet. Boah, ja. Also wenn alles glatt läuft.
That's insane.
That's insane, ja. Ich habe vor allem immer noch nicht mein Gelübde geschrieben. Also ich habe angefangen, aber dann hatte ich eine Krise und dann kam wieder das Imposter-Syndrom.
Imposter-Syndrom.
Wenn du das halt einfach hast bei einer Liebeserklärung hast, so nein, es ist nicht gut genug.
Ja, es gibt einen Song von TikTok, immer wenn ich Imposter-Syndrom höre, singe ich den in meinem Kopf.
Sehr cool.
Imposter-Syndrom, I feel like a fraud.
Okay. Dann habt einen schönen Abend, Tag, Mittag, Nacht, wann auch immer ihr das hört.
Morgen.
Und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.